Ist ja so eine Steilvorlage, weil das war ja einer der Feste, die in der Bibel angeordnet worden sind, dass man sich richtig freuen sollte am Gesetz. Ja, ich freue mich an der Straßenverkehrsordnung. Ja, wisst ihr, wie wir ja so unterwegs sind? Halleluja für die Punkte in Flensburg und so. Ich freue mich am Gesetz. Gesetz kann ganz schön lästig sein, aber es kann auch ganz gut helfen. Aber das war ja der Tag, wo in ganz Jerusalem die Leute zusammenkamen. Und wenn du das mal gesehen hast, wie dann die Tora in die Hand genommen wird und man hüpft dann durch die Synagoge und freut sich, dass Gott einen nicht umsterben lässt. Absolut genial. Hier sind wir alle so richtig schön germanisch gesetzt. Wir haben immer noch so eine gewisse Nüchternheit, die müsste da sein, nicht? Aber was wäre das, wenn ich jetzt gleich mal hier den Apparat von Bibel nehmen würde und sagen, ey, der ist doch hammermäßig. Und dann würde hier Halleluja durch den Raum gehen, nicht? Und ihr würdet aufspringen und sagen, komm, ich will die mal abknutschen, wunderbar, dass es die gibt. Wir haben uns so dran gewöhnt an viele Sachen. Deswegen denke ich, ich will uns ganz kurz erinnern, was Pfingsten für uns bedeutet. Weil wie der Heilige Geist dann kam, genauso wie der Herr Jesus das vorhergesagt hatte, er hatte seinen Freunden gesagt, ey, ihr sollt warten, dass der Heilige Geist kommt. Und dann haben die 10 Tage gewartet. Da war mit denen wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Die haben darauf hingefiebert, wann kommt endlich der Heilige Geist, wann kommt er? Jeden Tag auf die Uhr geguckt, kommt um 11, kommt um 12. Da war richtig Spannung, die aufgebaut worden ist. Das war wie bei mir früher vor Weihnachten, als Kind. Heute denke ich mir immer, oh, hoffentlich gibt es wenigstens mal anständig zu essen. Ja, aber damals, ich habe auf Geschenke gewartet. Da war im Oktober schon das Grummeln manchmal, wenn du an Weihnachten gedacht hast. So haben die auf den Heiligen Geist gewartet. Und dann kam das wie Brausen, ganz plötzlich, ungeplant. Sie waren gerade im Saal versammelt. Auf einmal, zack, dann kam das von oben wie eine Sturmböe, wie eine Windhose. Und dann gab es Feuerflammen auf dem Kopf. Und ja, dann dachten die Leute, was ist jetzt los? Dann strömten die ganzen frommen Touristen, die zum Feiern und zum Tanzen nach Jerusalem gekommen waren, die sahen das. Und dann fängt Petrus an zu erklären. Und jetzt muss ich das lesen, was er dann erklärt hat. Weil sie fingen dann an, in anderen Zungen zu reden. Jeder konnte die Predigt oder das, wie sie Gott lobten, in der eigenen Sprache hören. Das muss gigantisch gewesen sein. Und jetzt steht der Petrus auf und sagt, das ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Das war die Pfingstpredigt pur. Da steht nämlich geschrieben in Joel 3, Vers 1 bis 5, und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Da wird was verheißen, was dann auf einmal in die Existenz kommt. Und ich will das nochmal in wenigen Worten buchstabieren. Der Geist, der Heilige Geist soll ausgegossen werden auf alles Fleisch. Wie viel Fleisch sitzt hier im Raum? Wie viel unheiliges Fleisch? Wo kämpfst du noch mit deiner Heiligung? Auf alles Fleisch. Da wurde nicht gesagt, man muss erst Kirchenmitglied werden. Man muss erst dieses oder jenes werden. Man muss erst das und das und das und das tun. Der kommt einfach, zack, da ist er da. Eigentlich unmöglich. Ich hätte jetzt gesagt, zeig mal deine Hände, geh dich mal waschen, putz dir mal die Zähne, dann nimmst du die Hände aus den Taschen, dann kann was passieren. Aber hier steht, auf alles Fleisch soll es kommen. Söhne und Töchter sollen anfangen zu weissagen, prophetisches Reden. Ich warte ja immer noch darauf, dass der Geist so mächtig kommt, dass ich durch die Reihen gehen kann und sagen, ich unterbreche mal meine Erklärung vom Wort Gottes, ich komme jetzt mal auf dich zu und sag dir das, was niemand weiß. Ja? Ich sag dir, ey, du solltest dein Leben unbedingt mal ändern, so wie du dich benimmst, da sieht das ganz schlecht aus, darf ich dir mal deine Sünden vorzählen? Ja, das wäre jetzt gemein, nicht? Natürlich, aber wäre natürlich ein gewisses Risiko, weil wenn ich wirklich ein Prophet wäre, dann... Wenn ich dann schon jemanden angucke, der würde dann sagen, ich bin nicht da. Versteht ihr? Aber das heißt ja, dass das prophetische Reden dazu dient, damit du in den Himmel gespült wirst. Und nicht, dass ich dir sage, wie 6 richtig im Lotto getippt werden müssen. Sondern, dass es dir für dein Leben hilft. Das soll geschehen. Das wird hier einfach so weitergesagt. Das ist gekommen mit Pfingsten. Warte mal, es gab ja noch was hier. Jünglinge sollen Gesichter sehen. Was ist schon wieder verrutscht? Ach, macht nichts, ich bin laut genug. Jünglinge sollen Gesichter sehen, nicht wie ihre zukünftige Frau aussieht, sondern was Gott mit ihnen tun will im Leben. Die Alten sollen Träume haben. Ich stelle ja immer wieder fest, wenn ich Besuche mache bei älteren Leuten, dann wird ganz viel aus der Vergangenheit erzählt. Ganz viel aus der Vergangenheit gezählt. Aber was wäre, wenn du einen Besuch im Seniorenkreis machst, Paul sollte eine Andacht halten und dann würde einer nach dem anderen aufstehen und sagen, ey Leutchen, ich habe was geträumt. Also nicht was als Folge von zu vielen Kartoffeln oder so und zu viel Spargel, ja. Und dann sagt er, wisst ihr, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, sondern nur noch aus dem Himmel her sehen. Aber Gott will das und das und das tun. Dann sagt er, oh, komm, sei du mal ruhig, was ich geträumt habe, ist noch viel gigantischer. Und dann würden 3, 4 Leute, ja, versteht ihr, das ist der Standard. Und dann Knechte und Mägde, das heißt die, die irgendwie Dienst tun wollen in der Gemeinde, in der Stadt, die hilflos sind, die leere Hände haben, auf die will ich meinen Geist ausgießen. Und dann will er viele Wunder tun. Da können wir jetzt nichts dran machen. Die können wir nur beobachten. Und dann wird gesagt, wer meinen Namen anrufen wird, der soll gerettet werden. Ich habe eine wirkliche Krämerei in meinem Herzen, wo ich traurig bin. Es passiert so vieles in dieser Gemeinde. Aber wo sind die vielen Neubekehrten? Die kommen und sagen, jetzt endlich wird mir klar, ich sollte Christ werden, zu 100%. Ich will mich taufen lassen. Das wäre ein Hammer. Aber hier steht, wer den Namen anrufen wird, das waren alles Dinge, die waren gegeben, die sind ausgegossen worden. Und dann habe ich mich gefragt, sag mal Paul, wie viel ist davon nach 2000 Jahren in der Begegnungskirche noch übrig geblieben? Habt ihr euch diese Frage mal gestellt? Den Standard haben wir gehört, nicht? Und ich denke mir manchmal, ist das so, ich neige zum Sammeln. Und dann habe ich natürlich irgendwelche Werkzeuge oder irgendwelche Nägel oder Schrauben, die könnte man ja immer noch mal gebrauchen. Und dann ist im Keller so ein Kästchen, da sind lauter Schrauben drin. Und wenn ich was suche, muss ich die eigentlich alle aufziehen, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich alles habe. Und dann geht man irgendwann und hat mal geguckt und hat es nicht auf die Schnelle gefunden und geht dann kaufen und kommt nach Hause. Da sagt die Frau, ja, das hast du doch unten schon in 5-facher Ausfertigung. Ich sehe, einige Frauen kennen ihre Männer sehr gut. Aber ich könnte das Gleiche natürlich auch zu den Frauen sagen. Aber ich wollte ja nicht immer als Chubby hier auftreten. Die kriegen ja oft ihr Fett weg bei mir. So müssten wir eigentlich sagen, es ist alles da, aber wir sind dann oft im Gottesdienst und sagen, wo ist es denn, wo ist es denn? Und die Frage bleibt, wie komme ich an diese Sachen wieder dran? Oder wo haben wir sie verloren? Und das soll eigentlich, jetzt bin ich langsam auf dem Kurs. Jetzt kommt die Predigt. Ich habe gedacht, man muss ja irgendwie eine Begründung finden, wo das verloren gegangen ist. Und ich habe gedacht, am besten guckt man danach, wo ganz frisch neugeborene Christen zusammengekommen sind und hören mal, was der Apostel Paulus denen für einen heißen Tipp gegeben hat. Und dann bin ich zu den Thessalonichern gekommen, das war eine frische, junge Gemeinde, fast alles Jungbekehrte, die da waren.
Und am Ende des ersten Briefes, den Paulus so im Jahre 50 nach Christus etwa an die Thessalonicher schreibt, gibt er ihnen 7 geistliche Gebote für junge Christen. Seid alle Zeit fröhlich. Je älter wir Christen werden, umso verbiesterter werden wir manchmal. Ich sage jetzt nichts gegen die alten Christen, ich sehe überhaupt keinen an, ich bin ja auch gar nicht hier. Ja, wenn ich sage, freut euch mal. Haha, alles dezent. Ich habe ganz selten im Gottesdienst, in der Begegnungskirche, die Leute wirklich vor Freude ausflippen sehen. Ehrlich? Also scheinbar ist das wichtig für Neugeborene und für die Eltern. Naja. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Und jetzt legt er da nochmal richtig nach. Diese 3 Dinge, sagt er, das ist der Wille Gottes in Christus an euch. Gott will das. Ey, Gott will das, dass du fröhlich bist. Das ist sein Wille. Das ist, ja, und das musste er jungen Christen sagen, damit die nicht komisch werden, mit Pokerface in die Kirche rein, mit Pokerface wieder raus und sagen, ach, das war aber heute mächtig. Also ich will euch sagen, als Schalke gestern der 2-1 geschossen hat, wir hatten Besuch, ich musste mich benehmen. So, und jetzt kommt das, wo ich eigentlich hin will. Den Geist dämpft nicht. Behaltet das, da komme ich gleich noch hin, ich will das eben für dich machen. Prophetische Rede verachtet nicht, prüfet alles und das Gute behaltet. Kleine Klammer auf, wir legen diesen Vers immer auf, wenn jemand prophetisch was sagt, dass man das Menschliche wegtun muss und das Göttliche behalten. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich gemeint, dass man das Gute alle überprüfen sollte und das Schlechte aussortieren sollte. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das waren die 7 Tipps an die ganz jungen Christen. Und ein Teil schien ihm ganz wichtig, den Geist dämpft nicht. Die Grillsaison ist ja eröffnet, nicht? Und ihr wisst, wie das ist, wenn du gerade Grillkohle gemacht hast, die Würstchen sind gegessen oder die Steaks und du willst den Rest dann auslöschen. Was machst du? Du nimmst den Rest Bier, du nimmst einen Eimer Wasser, das andere wäre zu kostbar für den einen oder anderen, und gießt das über die Kohlen. Was passiert? Es raucht. Es stinkt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also brennende Sachen, die kann man auslöschen oder dämpfen. Und das ist hier in dieser Stelle gemeint, den Geist dämpft nicht. Weil man kann den Geist dämpfen oder wie in der Elberfelder gesagt wird, man kann ihn auslöschen. Das ist nicht zu verwechseln, dass man den Heiligen Geist betrüben kann, wie Paulus im Epheser Kapitel sagt. Wenn ich den Geist dämpfe, dann ist er betrübt. Oder ich will das mal anders sagen, wenn ich meine Frau beleidige, wenn ich irgendwas Schlimmes zu ihr sage und sie dann wirklich mit einem dicken Hals mir das Abendessen serviert, dann sind da 2 unterschiedliche Punkte. Ich habe die Freude gedämpft und sie, ja, ist betrübt. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Und dann gibt es noch eine Sache, man kann sich dem Heiligen Geist auch widersetzen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 7, Vers 51, könnt ihr euch noch nachlesen, wenn ihr wollt. Und was viele Fromme immer wieder bewegt, man kann den Heiligen Geist lästern. Das ist die Stelle, wo die Pharisäer sagen, was Jesus alles so gemacht hat, das kommt eigentlich vom Teufel. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, Sünde wieder den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Und es ist ganz wichtig, widersetzen und lästern, das betrifft die ungläubigen Leute. Na, was ist los? Ich habe vergessen umzuschalten. Ja, das, sag mir da doch. Na, so war ich jedenfalls glücklich. Ich habe gesehen, was da hinten stehen sollte. Dem Heiligen Geist widersetzen und lästern, das tun Ungläubige. Und gläubige Leute können den Geist dämpfen oder auslösen, weil der ja schon gekommen ist, und sie können damit den Heiligen Geist betrüben. Das nur so am Rande angemerkt, weil das immer wieder zusammengeworfen wird. So, und jetzt gehe ich mit euch mal durch, wie kann man denn den Heiligen Geist dämpfen? Habt ihr das verstanden? Ihr guckt noch so oder lest ihr das jetzt alles? Habe ich wieder einen Fehler geschrieben oder so? Ich hatte wohl beim letzten Sonntag, hatte ich Foyer so gut geschrieben, war. Das ist einigen aufgefallen und nur meine Frau war so demütig und hat mir das gesteckt. Ah ja, ich glaube aber, soweit steht da alles. Widersetzen auch nur mit I. Wie passiert es uns, dass wir den Heiligen Geist dämpfen? Weil es ist ja alles da. Es ist ausgegossen. Aber warum haben wir so wenig? Und ich habe gedacht, ich mache mal so einen Rauchmelder dahin. Den sieht man ganz schlecht, ja. Mal riechen, ob hier Rauch im Raum ist, wo wir den Geist dämpfen. Ich glaube, die erste Dämpfung ist, wenn das Wort seine Kraft für uns verliert. Im Johannesevangelium steht im 16. Kapitel Vers 13 und 14, wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheiten leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Ich denke, eine große Gefahr liegt darin, je älter man als Christ wird, umso selektiver hört man oder liest man. Kann sich jemand noch daran erinnern, wie du das erste Mal die Bibel aufgeschlagen hast und hast was gelesen und hast gesagt, steht das wirklich da? Ich habe dich je und je geliebt und zu mir gezogen aus lauter Liebe. Heute ist das ein Vers zum Auswendiglernen, nicht? Wir schauen hinein in die Bibel und wir lesen doch nicht. Oder wir sortieren aus und sagen, das steht da so gar nicht. Ich muss eine andere Übersetzung haben. Das sind die unbequemen Stellen. Die Frage ist für mich, wie ernst nehme ich wirklich noch die Heilige Schrift? Oder lege ich sie so immer aus, wie sie mir gerade passt? Da stirbt jemand. Aber wir glauben ja an die Auferstehung. Ja, ich kann mich auch erinnern, wie ich trotzig war. Mein lieber Mann, was hat meine Mutter mit mir Geduld gehabt? Das gibt dann immer Hoffnung, wenn es so weit auf einmal stört, nicht? Aber wie oft sortieren wir Wort Gottes aus? Nicht nur, wenn wir Geburtstagskarten schreiben, sondern insbesondere dann, wenn es mich persönlich angeht, wenn ich darauf reagieren sollte. Je älter Christen werden, umso mehr passen sie sich an den Standard, den sie für richtig halten. Ich glaube, einer der Hauptdämpfungsmethoden ist, dass ich das Wort nicht mehr wirklich ernst nehme. Ich habe mal noch den Psalm 19, Vers 8 bis 12 rausgesucht, weil jeder dieser Verse, der muss eigentlich nicht ausgelegt werden, sondern man kann das nach und nach buchstabieren. Denn das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Er stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen, und einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechend der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Ich will mal nur so auf eine wirkliche Lebensqualität eingehen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tage ruhen. Nach dem Beispiel, das Gott gegeben hat. Was nimmt man sich an einem Sonntag alles noch vor zu machen? Ich meine, solange ich am Land groß geworden bin, war das absolut unmöglich, dass man am Sonntag Wäsche wäscht oder bügelt. Das hätten ja die Nachbarn sehen können. Man hatte ja keinen Trockner, man musste das ja draußen hinhängen. Man wusste also sofort, wer unchristlich ist. Aber ich frage mich, wenn dieses Gesetz für mich ist, wenn es kostbarer ist wie Gold, warum trete ich den Goldstaub in den Boden? Das heißt ja nicht, dass ich mal nicht irgendwann eine Pampers aufhängen kann, weil die nass geworden ist oder so. Das mit Sicherheit nicht. Wir müssen da nicht päpstlicher sein wie der Papst. Aber die Frage ist, wenn meine Wocheneinteilung drauf geht, das mache ich am Sonntag, weil ich den ganzen Samstag, ich sag mal, irgendwelche Soaps mir im Fernsehen angesehen habe. Ich weiß, während dem Studium, ich habe gedacht, okay, dann lerne ich halt sonntags. Man konnte ja dann zwischendurch die anderen Tage anders genießen, nicht? Aber die Frage, wie ist das? Habe ich wirklich diesen süßen Geschmack noch? Und dann wundere ich mich, wenn manche Dinge Kraftwirkung des Heiligen Geistes nicht mehr da sind. Ich meine, das ist ein banales Beispiel, aber das ist ja nur von einer von 10 Richtlinien, die Gott uns gegeben hat, weil er gesagt hat, ich habe euch befreit, ihr sollt nicht wieder in Gefangenschaft kommen. Deswegen heilig doch den Schabbat. Und ich will jetzt keine Diskussion haben, ob der Schabbat der Samstag oder der Sonntag ist, weil ich denke, da sind wir wieder mitten unter dem Gesetz. Aber die Frage ist, weißt du noch jeden 7. Tag dem Herrn? Frage. Dämpfen wir vielleicht durch Kleinigkeiten, weil wir das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen, den Geist? Wir könnten jetzt über Nächstenliebe, über Akzeptanz von Minderheiten und so weiter, wir könnten ganz viel nehmen, was wirklich auch reinpassen würde, aber hier gebe ich euch das einfach mal so mit. Weil die zweite Sache, die wir mit dem Wort Gottes auch machen, wir legen es uns aus, wie wir es wollen. Wenn ich früher in die Disco gegangen ist, hat meine Oma an der Tür gestanden und hat gesagt, das gehört sich aber nicht. Und dann habe ich Paulus zitiert und habe gesagt, alles ist erlaubt. Den restlichen Bibelvers, den habe ich dann ausgelegt, wie ich das wollte. Ich meine, ich bin nicht abgefallen, da seht ihr also eine Disco, es gibt viel Schlimmeres. Wenn du deine Frau verhaust oder sonst irgendwas, das ist viel schlimmer. Ja? Also in der Disco kannst du nur sehen, wie verrückt müssen die Leute sein. Ich habe viel Spaß am Evangelium, das ist viel schöner. Ja, aber das ist halt ganz anders. Wollte ich jetzt eigentlich? Ach so, dass man sich dazu auslegt, wie man es will. Ich gebe mal so eine Richtlinie. Wann immer du das Wort auslegst, dass es dich mächtig macht und den anderen in die Unterordnung zwingt, hast du verloren. Ich sage das mal so als Pastor. Wenn ich denke, ich bin was Besseres als ihr, die ihr 2 Stufen unter mir sitzt, dann habe ich verloren. Wenn ich nicht mehr bereit bin, von einem Gläubigen eine Idee über das Wort des Gottes zu hören, wie man es verstehen könnte, dass er mir hilft und mich tröstet, dann sind wir aus dem Ruder gelaufen, dann sind wir eine Sekte. Wann immer ich meine, ich muss massenpsychologisch mit euch irgendwas anstellen, dann habe ich verloren. Wir können es runterbrechen, wenn die Ältesten der Gemeinde meinen, sie wären was Besonderes. Die Ältesten sollten mehr denn je aller eurer Diener sein. Wenn ich meine, ich wäre damit was Besonderes, habe ich verloren. Ich habe keine mehr Anrechte, nichts, sondern ich bin eher noch verantwortlich mehr vor Gott, dass ich wirklich alles gesagt habe, was er mir aufgetragen hat. Wenn ich meine, als Ehemann und Priester der Familie stehen zu müssen, und bin ich bereit, in allen Dingen meiner Familie zu dienen ohne dass ich dafür eine Gegenleistung erwarte, ohne dass man mich anerkennt als solches, ohne, wenn ich nicht bin wie Jesus, der sich ganz tief beugt, um andere aufzunehmen, dann habe ich verloren, dann lege ich die Schrift falsch aus. Ihr versteht, ja, muss ich nicht, ich habe ja nur so ein paar Dinge, die immer in Gemeinden und so uns zum Anecken bringen. Die Frau, die mir gegeben ist, ist keine Gehhilfe, sondern ist mir eine Gehilfin, eine Ergänzung, eine, die ich dringend brauche, dass sie mich trägt. Es ist nicht anders zu machen. Das steht in der Schrift. Und die Bibel sagt, das Gute behaltet, forscht darin. Einer soll den anderen höher achten an sich selbst, denn darin erfüllt ihr das Gesetz Gottes.
Und was wäre, wenn ich auch den Sünder lieben würde?
Ich glaube, hier ist so viel Dämpfung des Heiligen Geistes da, wie wir es manchmal kaum aushalten. Der Geist Gottes möchte dienen und ich mache ihn zur Schnecke, weil ich das Wort missbrauche. Hier bitte ich euch, sehr lieb mit mir umzugehen und mir zu helfen, dass ich das auch leben kann. Weil die Versuchung ist immer sehr groß, was zu managen von hier vorne. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte, wenn Gott mir Gnade gibt, euer aller Diener sein, der nicht aufrechnet, sondern der euch ermutigt in der Nachfolge, weil so steht es in der Schrift drin.
Ich habe da in der Familie oft versagt, weil ich auch oft falsch gelehrt worden bin. Aber es ist so wichtig. Dämpft den Geist nicht. Es ist alles da. Es ist alles da. Aber wie oft löschen wir das aus und wundern uns dann?
Darf ich noch eine Dämpfung, noch einen Dämpfer verpassen?
Ich habe eigentlich vier, aber ich glaube, die werde ich nicht mehr alle machen. Zweitens, Dämpfung oder Auslöschung des Geistes, wenn Gebete keine Herzensangelegenheiten mehr sind. Wir hatten doch irgendwo, betet ohne Unterlass. Das wurde den ganz jungen Christen gesagt. Und da sollten die nicht den ganzen Tag rumlaufen, oh Halleluja, Gott ist gut, wenn sie in den Bus einsteigen, gelobt sei der Herr, du bist 10 Minuten zu spät gekommen, aber Herr segne dich, ich bin ja im Gebet unterwegs. Das hatte damit nichts zu tun, sondern Gebet, allzeit im Gebet sein, das heißt, dass das abfärbt von Gott, wie er ist, wenn du jederzeit mit ihm umgehst. Also ich sag dir mal, wenn du, na wie will ich denn jetzt sagen, wenn du zu den Hells Angel gehst, du kaufst dir also eine Harley, ja, fährst die Resi runter um die Ecke rum, Franz Neumann Platz um die Ecke, parkst da und kommst da rein, so schmächtig wie ich bin. Dann gucken die mich an und sagen, ey, du hast ja überhaupt kein Tattoo. Dann sage ich, du hast ja auch noch nicht auf Achten geguckt. Aber habe ich auch keins, also müssen wir jetzt gar nicht so, ich habe also kein getarntes, nicht? Aber ich bin überzeugt, wenn ich die Jungs richtig cool finde, dann wirst du mich irgendwann erwischen, wie ich in Gottesdienst komme und ich habe als erstes mal eine Lederjacke an. Wa? Das sieht mir schon ein bisschen breiter aus. Wa? Und dann haue ich mir vielleicht noch hier so ein paar Nieten obendrauf. Und vielleicht ein halbes Jahr später, wenn wir dann beim Grillen draußen sind, ich rolle hier auf und dann habt ihr hier so eine richtige Brummerfigur drauf. Ja? Weil Umgang färbt ab. Wie ist es, wenn du wirklich eine gute Frau gewonnen hast und kommst aus der Drogenszene? Ich glaube, neben einer Bekehrung und einer Therapie ist ein Ehepartner, der dich stützt, die Hauptgarantie, dass deine Therapie zum Erfolg führt, weil Umgang färbt ab. Wenn wir alle hier zusammenkommen und alle begeistert sind von Jesus, Umgang färbt ab.
Und deswegen steht da, betet alle Zeit. Das heißt, ich bin immer wieder mit ihm im Kontakt. Sagt Jesus, ey Mann, was ist das toll, was du hier für Radieschen hochwachsen lässt. Finde ich genial. Oder guck mal, die Oma, da die noch so rennen kann. Finde ich ja genial. Die kriegt den Bus mit Sicherheit auch noch. Ja, dass ich mit ihm im Gespräch bin unterwegs und dass ich hören kann, wenn er sagt, Paul, das lässt dir jetzt besser.
Sag ich, wieso?
Ja, weil ich dir das sage. Kannst du mir da begründen? Nee. Sag ich, will das aber begründet haben. Nee, du musst das ja gar nicht wissen.
Sag ich, ja, danke.
Umgang färbt ab. Und ich sage euch, wer regelmäßig im Gebet ist, und ich meine nicht nur die angesetzten Gebetszeiten, sondern der unterwegs ist, während der Auto fährt, wenn er unterwegs ist im Spaziergang oder wie auch immer um Gebet ist, das wirst du abspüren können, auch im Gottesdienst. Umgang färbt ab. Deswegen, den jungen Christen wurde gesagt, du musst Umgang mit Gott haben. Deswegen bete alle Zeit, sei mit ihm immer in Rufbereitschaft. Sprich mit ihm Dinge durch, die guten, die schlechten an. Sei mit ihm unterwegs. Desgleichen hilft der Geist unserer Schwachheit auf. So steht es in Römer 8, Vers 26. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ihr Lieben, ich habe es ja immer wieder hier gesagt, wer das Zungengebet von Gott schon bekommen hat, bitte setz es ein. Bitte setz es ein. Dämpf den Geist nicht, lass ihn fließen. Und vielleicht kommt als nächste Stufe die Auslegung, dass du nicht nur stehst und sagst, Korabashika Banarasa, sondern dann kommt dann vielleicht, der Herr will euch sagen, heute ist der Tag. Was wird das für eine Macht? Wo dämpfen wir den Geist? Es ist alles da. Aber du gehst in deine Werkstatt, guckst und siehst es nicht so, naja, ist vielleicht jetzt die Zeit in Berlin, der Geist ist verzogen. Oder du wirst theologisch so, wie manche Leute, die sagen, das war vor 2000 Jahren. Ich glaube, es ist immer noch da. Die Werkstatt ist voll, es ist ausgegossen auf Fleisch und auf Mägde und Knechte. Aber warum dämpfen wir das oft so? Ich habe ja manchmal das Gefühl, wir sind schon gar keine Pfingstler mehr.
Ja, ihr vielleicht nicht.
Nee, ich auch nicht.
Noch ein Dämpfer. Die Dämpfung von Verbitterung, Ärger, Undankbarkeit, Sorgen, Eifersucht, Neid, Geiz, Punkt, 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 Punkt.
Ich habe gedacht, wenn ich euch jetzt sagen würde, ich habe heute richtig Lust, na, es ist so schönes Wetter, ich gehe heute mal an den Teufelssee, an den Nacktbadestrand, ich will noch mal endlich so wie Adam und Eva schwimmen. So eine Idee könnte dem Pastor ja kommen. Mann. Und dann würden einige sofort vermuten, der will noch mal junges Fleisch sehen. Und vielleicht ganz fromme würden sagen, wir müssen ihn im Ausgang doch mal beiseite nehmen. Das kann ja wohl nicht sein. Wir haben so ganz bestimmte Dinge, die man im christlichen Setting überhaupt nicht machen darf. Ich könnte das jetzt einfacher machen, so. Die Riesendiskussion um Rocklänge. Früher war es, ob du Knoten hattest oder nicht. In der Gemeinschaft, wo ich rauskam, war es wichtig, auf welcher Seite du sitzt. Und dann hat man sich ereifert. Und wenn du nach dem Gottesdienst in die Gaststätte gegangen bist und hast einen Schnitzel gegessen, dann wurdest du am nächsten Sonntag von der Kanzel verlesen, als er hab schon in die Sünde gefallen bist. Ja, selbst da kann Gott wirken. Ich kenne keine Gemeinde in Deutschland, wo aus so wenig Leuten so viel Vollzeiter hervorgegangen sind. Wir waren allerhöchstens, wenn es hochkam, immer 30 Leutchen da. Aber ich glaube, aus 5 Jahrgängen sind 6 Vollzeiter hervorgegangen. Also, das lag jetzt nicht daran, weil das verlesen wurde, weil du in der Gaststätte essen warst oder so. Ja? Aber wir haben so unsere Standards. Und ganz wichtige Dinge, die verpeilen wir oft. Die sind dann gar nicht so wichtig. Aber Gott ist Neid, ist genauso schlimm, als wenn ich jetzt zum Teufelssee gehen würde, heute mal entsprechend schwimmen wollte. Geiz ist nicht geil, sondern führt in die Hölle. Ich rufe alle Geizigen, ihr könnt euch gleich bekehren. Ich meine jetzt nicht, wenn der Opferbeutel kommt. Ich denke, die Verbitterung, ich spreche mal euch ältere Geschwister an. Manchmal schaut man zurück und sagt, ach, jetzt kann ich heute nicht mehr. Früher konnte ich die Treppen noch ganz schnell rauf und runter, aber heute ist mir alles zu schwer. Ach, früher. Ja, man darf sich an das Frühere erinnern, das ist sicher ganz gut. Und man darf auch ein Gebet sprechen und sagen, ach, früher war es mit dem Laufen besser, Herr Jesus, ich wünsche so gerne noch. Aber wenn es dann in die Verbitterung kommt, dann dämpft das den Geist, dann dämpft das die komplette Freude. Dann denkst du nur noch über die Beschwernisse dieser Zeit nach. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der ständig mit Ärgernissen in seinem Kopf umgegangen ist, der irgendwelche Freude entwickeln konnte. Für den Geist nicht mehr empfänglich. Undankbarkeiten. Eifersüchteleien. Es gibt so viele Dinge. Ich nehme uns nochmal mit an diesen Vers, den ich gelesen habe. Seid allezeit fröhlich. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Am Freitagabend bin ich in der Anklamer Straße gewesen, zum Theaterstück von Sophie Scholl, 70. Todestag. Ich habe euch alle vermisst, weil ihr habt was Dramatisches verpasst. Ich habe euch alles vermisst. Es scheint so zu sein, wenn man manchmal was Gutes wirklich weitergeben will. Wir Christen hören uns da dann und sagen, ich ziehe mein eigenes Ding in der Woche durch. Aber ihr verpasst wirklich was, das ist wirklich ein Hammer gewesen, dieses Stück. Zu sehen, wie dieses junge Mädchen, weil sie eine Beziehung zu Jesus hat, die Kraft schöpft, im Dritten Reich aufzustehen gegen die Ungerechtigkeit. Der Scharfrichter ist in den 70er Jahren gefragt worden zu dem Prozedere, dass sie auf die Guillotine gebracht worden ist, der über 3000 Menschen hinrichten musste. Er hat gesagt, er hat nie einen Menschen anders so sterben sehen wie diese junge Frau. Sie ist gefragt worden, ob sie nicht bereuen will. Dann hat sie gesagt, sie würde es genauso wieder machen. Und da habe ich gedacht, was ist diese Kraftquelle für dies, von dieser Frau? Und in dem Theaterstück kam es ganz klar raus, was ganz wenig in den Schulen gelehrt wird, dass der Glaube an Jesus Christus ihr diese Kraft gegeben hat und ihrem Bruder auch. Bruder hat sich vor der Hinrichtung nochmal Korinther 13 vorlesen lassen. Und diese Frau, am Vortag ihrer Hinrichtung, schaut raus und kann dankbar sein für die schöne Sonne, die aufgeht, als sie aus ihrer Zelle rausguckt. Da kriegt man so einen Hauch davon, was es wirklich heißt, wenn dieser Geist nicht gedämpft wird, sondern auf uns kommen kann. Dass selbst durch Leiden hindurch einfach diese Größe Gottes kommt. Und dass Gott dieser jungen Frau dann noch eine Vision gibt, die sie gar nicht mehr erlebt. In der Nacht, das hat die Zellengenossin dann später den Eltern erzählt. In der Nacht sagt sie, hat sie einen Traum gehabt, dass sie mit einem kleinen Kind auf dem Arm läuft und an eine große Schlucht kommt. Und sie sieht, sie wird in die Schlucht hineinfallen und kann das Kind noch auf die andere Seite werfen. Und sie hat es dann so ausgelegt, dass sie gesagt hat, die Grundidee der Freiheit, die in Jesus Christus ist, die Freiheit, die den Menschen geschenkt worden ist von Gott, die wird weiterleben, auch wenn ich sterbe. Und dann stand dann am Ende, dass sie sagt, ich habe nicht gewusst, dass Sterben so leicht sein kann. Versteht ihr, an diesem Extrembeispiel, wo ich sage, in diese Situation möchte ich nie kommen, aber das zeigt mir ganz einfach, ich kann den Geist dämpfen, indem ich die alltäglichen Dinge mehr bestimmen als das Wort Gottes. Dass ich den alltäglichen Dingen mehr glaube. dass ich nicht glaube, dass Gott Wunder wirken kann und Dinge heilen kann und wieder zurechtbringen kann, dass ich nicht mehr glaube, dass er für mich ist, dass ich immer meine, ich muss mir mein Recht selbst erarbeiten, ich muss derjenige sein. Versteht ihr bitte, wir dämpfen den Geist in einer dramatischen Art und Weise. Das Lager liegt voll, es ist ausgegossen. Und warum dämpfen wir dann so oft? Und dann kommen wir her und sagen, naja, das ist eben die Zeit. Muss man durch? Klar muss er durch, aber ist die Frage allein oder mit dem Heiligen Geist? Keiner, der hier ist, ist davor gefreit, den Geist zu dämpfen, sonst würde das an die jungen Christen nicht geschrieben worden sein. Aber die Frage ist doch, wie kriege ich diesen Geruch des erstickten Feuers wieder raus? Das Einfachste, indem ich das Dämpfen abstelle. Und das Zweite, indem ich vielleicht wieder neues Holz nachlege. Ich gebe dir mein Leben und alles, was ich bin. Wirklich alles. Oder den Vers an Timotheus, entfach doch wieder die Gabe, die in dich hineingelegt ist. Das heißt doch eigentlich nur die Gabe, dass ich wieder mit dem Heiligen Geist umgehen lerne. Wir fokussieren das direkt auf Auslegung, auf Krankenheilung, auf alles mögliche andere, aber vielleicht, dass ich wieder ganz neu Pfingstler nicht nur genannt werde, sondern es auch bin. Mich hat die Vorbereitung angemacht. Und selten, dass mich sowas eine ganze Woche lang bewegt. Ich habe mir immer gedacht, Herr Jesus, wo dämpfe ich denn jetzt den Geist? Wo dämpfe ich denn jetzt? Oder in der einfachen Gehorsamsfrage seinem Wort gegenüber, wenn es dann heißt, geh hin und verkündigt. Jetzt haben wir ja nächsten Samstag den Global Outreach Day, wo jeder Christ irgendwo sich jemanden angeln sollte, dem er das Wort Gottes irgendwie erklärt oder nahe bringt. Habt ihr das eigentlich noch auf dem Schirm? Samstag ist das soweit. Samstag, Global Outreach Day. Weltweit werden einige Millionen Menschen mindestens auf der Straße sein. China, Tibet, Afrika, Südamerika, es gibt keinen Kontinent, den Werner Nachtigall, unser Gemeindemitglied, nicht bereist hat in der letzten Zeit, wo dafür nicht geworben wird. Und dann frage ich in Berlin, was passiert hier in Berlin? Oh, mach sehen. Gemeinde, mach du mal ein Programm. Nee. Global Outreach Day heißt, dass du wieder sagst, ich bin einfach mal dem Wort Gottes gehorsam. Wenigstens an einem Tag, am 24. Ich mache das ja sonst nicht. Aber vielleicht an einem Tag suche ich mir irgendein freiwilliges Opfer in Berlin, dem ich jetzt sage, Jesus hat dich ganz doll lieb. Hä? Ja, sag ich, klar doch. Ja. Oder ich bring irgendjemanden über die Straße, der nicht rüber will und sagt, ja, siehst du, ja, dass ich mal irgendwelche Gedanken mir mache, was könnte ich meinem Nächsten Gutes tun? Im Namen von Jesus. Einfach nur mal gehorsam diesem Missionsbefehl. Also es gibt kein Programm der Gemeinde, außer dass ich nächsten Sonntag jeden Einzelnen frage, was hast du gemacht? Und du sagst nichts, ja, sag ich, die Hölle ist schon, ja. Nee, aber die Frage ist doch wirklich, dämpfen wir den Geist, indem wir ganz banale Dinge, die ganz einfach sind, die theologisch nicht diskutierbar sind, ja, diskutiere ich die weg? Oder bin ich so weit, dass ich jetzt sage, ich habe ja noch einige Tage Zeit, wo ich im Gebet permanent sein kann und sagen, Herr Jesus, meinst du das wirklich ernst, dass ich das auch tun sollte? Dann erklär mir mal warum, sagt er, nee, mache ich nicht. Dass wir einfach mal gehorsam sind. Haben wir den Geist nicht viel zu oft gedämpft, dass wir nicht mehr die Botschaft raustragen? Glauben wir das überhaupt noch? Ich schließe damit ab mit der Geschichte von den beiden Jungs, die eine Evangelistenausbildung hier in Berlin machen. Und zu der Evangelistenausbildung gehört das, dass sie jeden Freitag für 4 Stunden hier ins Haus kommen und sauber machen. Weil das war bei denen so, dass sie gesagt haben, also du kannst natürlich große Klappe haben, aber solange du nicht dienen kannst, nützt das ja nichts, also musst du das auch lernen. Das gehört mit dazu. Und das gehört auch mit dazu, dass die halbtags sich irgendwo in Berlin eine Beschäftigung suchen mussten. Und das Interessante war, sie kriegten dann als Auflage, natürlich nur, weil sie das lernen sollten, ja, das macht man ja sonst gar nicht, Auflagen machen, ja. Aber die haben gesagt, wir sind in der Schule, gibt es Hausaufgaben. So, da mussten sie Buch führen, ob sie mit irgendeinem Arbeitskollegen ins Gespräch gekommen sind über Jesus. Und zwar nicht einfach nur so, sondern nach Möglichkeit einen Abend in der Woche einen Kontakt machen, um mit denen Bowling zu spielen, eine Pizza zu essen und während man mit ihnen dann so unterwegs ist, dann zu sagen, ich bin halt fromm. So, und dann haben die das weiter betrieben, dass sie auch regelmäßig auf der Straße sind und dann auch eingeübt, dass wenn sie jemand auf der Straße bedrückt sind, dann gehen sie hin und sagen, darf ich mal für sie beten? Und das Ergebnis von den Jungs ist, nach einem Vierteljahr sagen sie, das ist ganz sonderbar. Du kommst aus einem Kino raus und siehst da zwei, die ganz betrübt da sind und du gehst, das ist eigentlich ganz normal geworden. Wir gehen hin und sagen, dürfen wir für sie beten? Sagt er, wir haben da gebetet und da wurde die Frau einfach gesund auf der Straße. Das ist so normal geworden. Wenn die Jungs erzählen, was sie so auf der Straße im Vorbeigehen erleben, weil sie das wieder eingeübt haben, gehorsam zu sein, diesem Gebot von Jesus hinauszugehen, an die Hecken und Zäune und einzuladen. Die sagen, das ist so normal geworden. Dann sind sie in ihre Heimat gefahren, Norddeutschland. Dörfliche Gegend. Selbst, sagten sie, selbst da konnten wir uns nicht beherrschen. Das war so normal geworden. Das war so normal geworden, wie ältere Christen in die Gemeinde kommen und sonntags sitzen und meinen, das wäre das schon gewesen. Hey, die richtige Spannung geht erst gleich los, wenn du draußen bist. Die geht vielleicht am Global Outreach Day los, wenn du nächsten Sonntag 6 Leute mitbringst, die alle geheilt worden sind, die wissen wollen, warum das so ist. Den erkläre ich da dann, wenn du da nicht kannst. Der Geist ist ausgegossen. Der ist wirklich da. Der ist wirklich da. Und nicht nur, wenn es in der Bauchgrube krummelt und sagst, wow, die Anbetung war heute gut. Dann ist auch in der Woche da. Die Frage ist, löschen wir ihn aus, dämpfen wir ihn oder fließen wir mit ihm? Denkt bitte drüber nach. Amen.